Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon ist Ursula Welter. Willkommen. Unsere europäischen Nachbarn haben in dieser Woche Namen gelernt wie Gütersloh, Reda-Wiedenbrück, Tönnies. Vermutlich wurde in einigen europäischen Redaktionsstuben fieberhaft nach dem Umlaut auf der Tastatur gesucht. Gütersloh, Reda-Wiedenbrück, Tönnies, wir reden gleich darüber, wie all das in Rumänien bewertet wird. Wir schauen außerdem auf die Kommunalwahlen in Frankreich und lassen junge Türken zu Wort kommen, die mit der Corona-Krise ihre Perspektiven verloren haben. Viele Scheinwerfer richten sich zurzeit auf die Zustände in der Fleischindustrie. Dort schuften Frauen und Männer, viele davon aus Osteuropa, für wenig Geld und schlechtes Wohnen an den Fleischbändern. Und viele von ihnen haben sich nun also mit dem Coronavirus infiziert. Im Studio ist mein Kollege Manfred Götzke. Wir wollen über die Lage in Rumänien sprechen. Der rumänische Botschafter in Deutschland hat gestern bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für seine Landsleute gefordert. Wie wird die Debatte in Rumänien geführt? Gibt es überhaupt eine Debatte?
Sie gibt es wieder. Also gestern hat sich die rumänische Opposition, die postkommunistische PSD, zu Wort gemeldet und die Arbeits- und die Lebensbedingungen in den Schrottimmobilien kritisiert und dabei auch die deutsche Politik dafür kritisiert, dass die Missstände auch nach Wochen nach dem Westfleischskandal im Mai nicht abgestellt werden und nicht wurden. Und vor knapp 2 Monaten wurde für die breite Öffentlichkeit in Rumänien überhaupt erst publik, in was für unwürdigen Verhältnissen ihre Landsleute hier leben, arbeiten müssen. Also Kritik an deutschen Behörden, aber auch in Richtung rumänische Regierung, die rumänischen Arbeiter hier im Stich ließen, sich nicht angemessen um würdige Lebens- und Arbeitsbedingungen hier in Deutschland kümmerten und auch nicht mehr Druck auf die deutsche Regierung ausüben.
Nun steht im Mittelpunkt der Debatte ja auch, dass osteuropäische, aber auch deutsche Subunternehmer sogenannte Werksverträge vergeben. Hat die rumänische Regierung ein Interesse daran und macht sie Druck, dass diese Form der Arbeitsverträge abgeschafft wird?
Sie hat ein Interesse und sie hat auch Druck gemacht. Also es war ja im Mai schon die rumänische Arbeitsministerin hier, hat mit Arbeitern in der Landwirtschaft und Fleischwirtschaft gesprochen, lange auch mit Bundesarbeitsminister Huertas Hall beraten und einen Tag später, nach dem Besuch, hat der ja überraschend verkündet, Werkverträge werden abgeschafft und verboten. Der Arbeitsminister, der hat dabei auch gesagt, es sei beschämend, wie man vor einer rumänischen Regierungsvertreterin dastehe. Also insofern kann man sagen, es wurde Druck gemacht und zwar mit Erfolg.
Andererseits für viele Menschen in Rumänien ist das eine Form, hier auch Arbeit zu finden, die daheim fehlt. Was würde es sozial bedeuten, wenn diese Arbeitsformen nicht mehr existierten?
Naja, also es würde sozial bedeuten, dass die Leute etwas besser hier bezahlt werden. Also es lassen sich ja Leute hier, Rumänen, auf sehr zweifelhafte Angebote von deutschen Subunternehmern ein, die auch aktuell noch existieren. Also ich habe gestern mal geschaut auf einem rumänischen Anwerbeportal. Da ist eines der größten deutschen Subunternehmen unterwegs und die suchen dringend Leute für 1.000 Euro pro Monat. Und da bleibt auch für Rumänen, die wenig verdienen, kaum was hängen. Sie müssen sich ja hier auch ernähren. Dass das immer noch Leute machen, das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute keine gute Ausbildung haben, in Rumänien selbst prekär oder gar nicht beschäftigt sind, vielleicht den Mindestlohn bekommen. Und der liegt in Rumänien momentan bei 450 Euro im Monat. Die sehen das als Chance, aber es ist in Wahrheit ist es ja keine.
Das ist der soziale Aspekt der Debatte. Schauen wir auf das Infektionsgeschehen. Viele Menschen, die hier an den Fleischbändern schuften, haben natürlich in den vergangenen Wochen auch ihre Familien daheim besucht. Gibt es einen Austausch zwischen Nordrhein-Westfalen und den rumänischen Behörden über denkbare Infektionsketten? Und wie ist das Infektionsgeschehen in Rumänien?
Also das scheint es zumindest zu geben. Also es sind aus den Unterkünften in Quarantäne hier in Deutschland Rumänen abgereist und zumindest von einigen ist bekannt, dass sie von den rumänischen Behörden an der Grenze direkt aufgegriffen und dann in Quarantäne geschickt wurden. Also die Angst ist groß in Rumänien, dass jetzt aus den Infektionshotspots hier in Deutschland Rumänen zusätzlich das Virus unentdeckt einschleppen. Denn offenbar versuchen mehr und mehr Arbeiter zurück in die Heimat zu gelangen, weil sie hier offenbar nicht mehr bezahlt werden, auch nicht mehr versorgt werden, zum Teil nur vom Roten Kreuz. Oh ja, und insgesamt ist die Situation in Rumänien sehr angespannt. 24.000 Leute sind aktuell infiziert. Klingt erstmal niedrig, aber die Neuinfektionen, die steigen wieder in Rumänien und sind wieder massiv angestiegen. Und die ersten Krankenhäuser haben keine Plätze mehr, um Covid-Erkrankte aufzunehmen. In Bukarest sind das mehrere. Und das könnte für das rumänische Gesundheitssystem durchaus überfordernd werden. Es ist nicht besonders gut aufgestellt. Es verlassen jetzt auch wohl immer mehr Leute Bukarest, weil sie Angst haben vor italienischen Verhältnissen. Ich habe das auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis in Rumänien erfahren, dass sie jetzt aufs Land gehen, weil sie einfach Angst haben.
Das ist auch das, worauf das Auswärtige Amt hinweist, dass die Lage insgesamt in Rumänien Rumänien unter Kontrolle sei und es nur ein gemäßigtes Infektionsgeschehen gäbe, aber dass es eben Zentren gibt rund um Bukarest und im Nordosten, die besonders betroffen sind.
Genau, das ist das Problem. Das Problem ist vor allem das Gesundheitssystem in Rumänien. Es ist einfach nicht besonders gut und man hat einfach Angst, dass die Krankenhäuser sehr schnell voll werden und man sehr schnell auch italienische Verhältnisse in Rumänien hat.
Manfred Götzke war das. Besten Dank. Danke für den Besuch im Studio. Schauen wir nach Frankreich. Mitte März lief da der erste Durchgang der Kommunalwahlen. Es ging also um die Bürgermeister, manche männlich, manche weiblich. Und nicht für alle Rathäuser gab es in diesem ersten Durchgang schon Ergebnisse. Der zweite musste dann allerdings Corona-bedingt verschoben werden. Dieser zweite Durchgang der französischen Kommunalwahlen findet nun am kommenden Sonntag statt. Und darüber will ich mit Claire de Mesmer sprechen, zuständig für das Ressort Frankreich bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau de Mesmer, vorab die Frage, kann man sagen, dass die Verbundenheit der Franzosen mit ihren Bürgermeistern und mit der lokalen Ebene besonders stark ist?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Frankreich ist ein Land, wo das Misstrauen gegenüber politischen Entscheidungsträgern besonders ausgeprägt ist. Das gilt für die Regierung, das gilt für Abgeordneten, das gilt auch für die Presse übrigens. Und Bürgermeister sind merkwürdigerweise mehr oder weniger geschont von diesem Misstrauen. Also die Französinnen und Franzosen haben verhältnismäßig ein großes Vertrauen zu ihren Bürgermeistern. Deswegen ist diese Wahl auch wichtig in diesem angespannten Kontext.
Darüber wollen wir reden. Wir können jetzt nicht über die Besonderheiten, sagen wir, von Marseille, Straßburg, Nantes oder einem Bürgermeisteramt im Luberon sprechen. Aber worüber wir sprechen können, ist dieser nationale Rahmen, dieser Kontext. Denn bei allem Lokalkolorit ist das ja immer auch ein, sagen wir, erster Test. Es folgen dann die Regionalwahlen, dann die Präsidentschafts- und die Parlamentswahlen. Und Emmanuel Macron wird sich diesem Test stellen müssen. Seine politische Gegnerin von der extremen Rechten, Marine Le Pen, hat gesagt, dies sei also ein nationaler Urnengang, wenn man so wolle, also die Probe für Macron. Trifft das auch die Empfindung der Wählerinnen und Wähler vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben?
Na, ich denke, dass diese Wahl in der Tat wichtig ist, weil das ist die erste landesweite Abstimmung seit der Präsidentschaftswahl. Also insofern ist sie ein Test, um zu sehen, ob Macrons Politik immer noch Rückhalt hat oder nicht. Aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass diese nationale Dimension so stark ist. Man muss ja sehen, seit dem ersten Wahlgang im März, das haben Sie gesagt, der zweite Wahlgang wurde verschoben und seitdem ist die Luft raus. Es konnte auch fast kein Wahlkampf geführt werden. Man geht davon aus, dass es eine sehr hohe Enthaltung geben wird, über 60%. Also das Ergebnis wird auch nicht so repräsentativ sein für die gesamte Stimmung. Insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig.
Aber wie steht es mit der Regierungsmehrheit? Die Partei En Marche von Macron hat ja das Rechts-Links-Muster zu den Präsidentschaftswahlen 2017 aufgebrochen. Wie stark ist die Macron-Truppe, um sie mal so zu nennen, an der Basis überhaupt verankert?
Das ist, Sie erwähnen genau das Problem von der Partei von Macron. Diese Partei, La République En Marche, ist gar nicht verankert in der Lokalpolitik. Und eine solche Verankerung ist extrem wichtig, ausgerechnet in der Kommunalpolitik, um dann auch später gute Ergebnisse zu bekommen, langfristig. Macron ist an die Macht gekommen mit einem Überraschungseffekt, eben wie Sie das gerade beschrieben haben, weder links noch rechts, sondern ja mit dieser Rhetorik des sowohl als auch. Und das hat funktioniert, das hat sehr gut funktioniert, er ist Präsident geworden, aber um diese Ergebnisse wirklich langfristig halten zu können, dann müssen auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da sein oder Kommunalräte oder Präsidenten von Regionen, die aus dieser Partei kommen. Und das ist jetzt nicht der Fall. diese Kommunalwahl wäre die Chance gewesen, das zu korrigieren. Und so wie das aussieht, wird das in nur wenigen Städten passieren können.
Macron hat sich ja durchaus beherzt an Reformen gewagt. Er hat dafür auch viel Sturm geerntet. Die Gelbwesten-Proteste seien erwähnt, die langen ja auch Streiks rund um die Rentenreform. Darüber können wir gleich noch kurz reden. Nun sind natürlich viele Früchte seines Tuns auch mit der Pandemie untergegangen. Wie hart ist Frankreich ökonomisch insgesamt getroffen?
Frankreich ist sehr hart getroffen. Man geht davon aus, dass der BIP einen Rückgang von 13% erleben wird. Das ist natürlich sehr viel. Sie haben recht, Macron ist mit einem ambitionierten Reformprogramm an die Macht gekommen. In den ersten 2 Jahren hat er auch sehr viel gemacht an Reformen, Arbeitsrecht, berufliche Bildung, Vermögenssteuer. Die öffentliche Bahn war auch betroffen von diesen Reformen. Allerdings die schwierigste und auch die symbolträchtigste Reform, die Rentenreform, wurde durch die Corona-Krise auch verschoben. Es gab zwar einen Gesetzentwurf, der in der Nationalversammlung verabschiedet wurde, aber nicht im Senat wegen der Krise zur Abstimmung gestellt worden ist. Und jetzt ist diese Reform, diese Rentenreform, die eine so zentrale Rolle hatte, ist keine Priorität mehr. Und ich gehe davon aus, dass die Priorität jetzt für Macron und für sein Team sein wird, die Wirtschaft anzukurbeln, den sozialen Schaden zu begrenzen von der Rezession und ja, den sozialen Zusammenhalt zu sichern, soweit wie es geht. Aber große Reformen, wie man in den ersten Jahren von seiner Amtszeit gesehen hat, die sind nicht mehr an der Tagesordnung.
Andererseits dementiert sein Team doch auch regelmäßig, dass diese Rentenreform, die in erster Lesung am 4. März durchs Parlament gegangen ist, dass die nun ganz beerdigt sei.
Ja, natürlich, das kann man auch nicht sagen. Für Macron war das das war der größte politische Kampf und auch an dem Erfolg von der Reform, von der Rentenreform, sollte er gemessen werden. Insofern, es geht jetzt gar nicht zu sagen, nein, das ist keine Reform, die wir führen wollen, sondern wir warten ab und vielleicht, wer weiß, wenn die Rezession auch schneller überwunden wird als gedacht, dann vielleicht kommt auch diese Rentenreform wieder. Aber ich sehe das eher skeptisch.
Nun wird Emmanuel Macron gleich am Tag nach den Kommunalwahlen, nach diesem zweiten Durchgang, die Bundeskanzlerin in Meseberg treffen. Gleichzeitig gibt es ja Gerüchte in Frankreich, dass er nach diesen Wahlen sein Kabinett umwandeln werde. Ja. Ist Europa bei all den innenpolitischen Wirrungen für den französischen Staatspräsidenten auch eine Art Anker? Also sieht er sich auch jetzt an der Seite Deutschlands, zumal Deutschland die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernimmt ab 1. Juli?
Auf jeden Fall. Macron war immer der große Europäer. Er ist an die Macht gekommen mit einem sehr ambitionierten Reformprogramm, nicht nur für Frankreich, sondern auch für die EU, für die Europäische Union. Und er hat das nie aufgegeben und hat auch in den letzten Wochen schon Erfolg gehabt mit der deutsch-französischen Initiative vom 18. Mai, da sieht man, es hat auch Früchte getragen. Paradox ist aber, dass es in der französischen Bevölkerung keine so große Debatte über diese Schritte gibt. Es wird nicht wirklich wahrgenommen oder anerkannt, was da Macron und sein Team auf der europapolitischen Szene machen. Und ich denke, für Frankreich, für Macron wird eben Europapolitik in den nächsten Monaten auch noch sehr wichtig bleiben. Sie haben die deutsche EU-Ratspräsidentschaft erwähnt und da will Frankreich unbedingt Hand in Hand mit Deutschland zusammenarbeiten. Und zwar, es wird in Frankreich von einer Brücke gesprochen zwischen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Juli und der französischen in der ersten Jahreshälfte 2022. Und das ist genau der Moment, wo auch die französische Präsidentschaftswahl stattfinden wird. Also Sie sehen, das hat eine ganz besondere Bedeutung.
Also Kalender und Politik gehören da eng zusammen. Danke, Claire de Mesmé, Leiterin des Frankreich-Ressorts bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übrigens, Bürger der Europäischen Union, die in Frankreich leben und wohnen, dürfen auch dort die Bürgermeister mitwählen. Eintrag ins kommunale Wahlregister vorausgesetzt. Infektionsketten, Maskenpflicht, Quarantäneauflagen, Reisewarnungen. Zur Flut all dieser Nachrichten gehört auch das soziale Elend, das sich durch das Virus weltweit ausbreitet. Wir blicken nun mit Karin Sens in die Türkei. Auch dort leidet vor allem die Jugend.
Azad sitzt im Istanbuler Gezi-Park am Taksim-Platz in der Sonne im Gras. Der 18-Jährige studiert die Zeitung.
Ich bin auf der Berufsschule und ich arbeite normalerweise in einer Shisha-Bar. Die hat aber zugemacht, darum bin ich momentan arbeitslos. Und das schon seit 3 Monaten. Ich suche nach einem Job in der Zeitung.
Ein paar Straßen weiter steht Mert am Eingang eines kleinen Cafés und raucht eine Zigarette. Immer mit einem Auge bei den einzigen beiden Gästen drinnen. Immerhin kann er endlich wieder arbeiten, meint der 24-Jährige und bemüht sich um ein Lächeln. Das Café war wochenlang zu.
Das Café hat mir ein bisschen geholfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich finanziell kaum klargekommen. Wenn mir meine Eltern nicht geholfen hätten, wäre ich nicht über die Runden gekommen. Seit 3 Monaten zahle ich meine Miete nicht. Mein Vermieter wartet.
Der Job im Café ist nicht sicher. Was, wenn es zumacht?
Vor lauter Sorgen, die ich mir jeden Tag mache. Hier, schauen Sie her. Vor lauter Stress habe ich Hautausschlag an den Armen gekriegt.
Auch Tuncer hat noch eine Wohnung am Stadtrand. Zusammen mit seinen 3 Brüdern. Alle haben eigentlich Jobs im Istanbuler Nachtleben. Der 31-Jährige ist Barkeeper, aber jetzt arbeitslos. Denn auch die Bars müssen wegen Corona noch zubleiben. Er sitzt am Mittag bei einer Zigarette und einem Tee in der Innenstadt.
Unsere Ersparnisse sind weg. Wir fragen uns auch, wie die Banken reagieren werden. Denn für eine gewisse Zeit gab es Aufschub bei Krediten.
Dabei würde jetzt normalerweise die Hochsaison für ihn beginnen, erzählt er, und wirkt dabei noch verzweifelter.
Die Sommersaison ist für uns in den Nachtclubs ganz wichtig. Die Touristen kommen. Ich gehe im Sommer immer nach Bodrum zum Arbeiten. Wie und wann wird sich das alles normalisieren? Wie gesagt, uns in der Branche, uns geht es gerade miserabel.
Er musste raus zu Hause, erzählt er weiter. Die Stimmung unter seinen Brüdern ist oft gereizt.
Und abgesehen von zu Hause, ich habe eine Freundin und wenn ich sie treffe, merke ich manchmal, wie angespannt und gestresst ich bin. Manchmal tue ich so, als ob ich schlafe, weil ich nicht weiß, worüber wir reden sollten. Es sind immer dieselben Themen. Wann können wir wohl wieder öffnen? Wie wird die Zukunft? Wann wird man heiraten? Diese Fragen machen mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie das für uns ausgehen wird.
Viele, auch Ältere, ziehen in diesen Tagen wieder in ihre Heimatstädte zu den Eltern, weil sie sich einfach keine eigene Wohnung mehr leisten können. Tuncer kommt aus Erzurum in Ostanatolien. Da will er auf keinen Fall wieder hin, sagt er. Azad, der Berufsschüler im Gezi-Park, wohnt noch mit seinen Eltern und Schwestern zusammen in Istanbul, erzählt er. Leichter hat er es trotzdem nicht.
Mein Vater und meine Mutter sind schon alt. Und meine Schwestern, die hatten vorher als Tagelöhnerinnen gearbeitet in der Textilbranche. Aber das ist auch vorbei. Ich bin der Einzige mit Job gewesen. Und ich kann jetzt meine Familie nicht mehr versorgen.
Man spürt, wie sehr diese Verantwortung auf den Schultern des jungen Mannes lastet. Aber da ist noch was.
Ich schäme mich auch, wenn ich meinem Vater ohne Job ins Gesicht sehen muss.
In der Zeitung stehen nicht viele Stellenanzeigen. Aber vielleicht, so hofft er, dürfen die Shisha-Bars ja auch bald wieder aufmachen. Und er kriegt einfach seinen alten Job zurück.
Karin Sens war das über die Alltagssorgen von Jugendlichen in der Türkei. Und das war Europa heute, Ausgabe 25. Juni. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ursula Welter.